SWR 2 zur Person.
Heute mit der Pianistin Jelena Baschkirova. Herzlich willkommen im Studio, Frau Baschkirova.
Dankeschön, ich freue mich.
Am Mikrofon begrüßt Sie außerdem Sabine Fallenstein. Und wenn ich jetzt sage, Frau Baschkirova ist Pianistin, dann ist das eigentlich nur ein Fünftel Wahrheit. Denn das Aufgabengebiet und die Betätigungen sind wahnsinnig vielfältig. Kammermusikerin, Liedbegleiterin, Dramaturgin, Veranstalterin. Ich glaube, es gibt fast kein Feld in der Musik, das Sie nicht in irgendeiner Weise bedienen. Normalerweise geht ja so eine Klavierkarriere relativ straight. Man konzentriert sich auf das, was man machen möchte. Man hat seine Auftritte, man hat seine Recitals, seine Solo-Auftritte. Aber alles drumherum überlässt man meistens anderen. Bei Ihnen ist die Karriere sehr vielfältig aufgefächert. Hat sich das so ergeben? Wollten Sie das schon immer so? Oder
es hat sich so ergeben. Sie haben absolut recht. Ich wollte überhaupt nichts. Ich muss sagen, von Anfang an, ich sage pure Wahrheit, wenn ich sage, dass als Kind war ich in eine natürliche Weise in diesem Leben sozusagen reingebracht von meinen Eltern. Klar, und Großeltern, alle waren Musiker. Das war ganz normal. Mein Vater war ein großer Pianist, sehr, sehr berühmt damals und auch Pädagoge. Meine Mutter hat Geige gespielt im Orchester. Also das war normal. Ich hatte nie einen großen Wunsch, selber etwas zu machen. Aber ich war in einer speziellen Musikschule und mit allen anderen. Und in dieser speziellen Musikschule, was eigentlich fantastische Erziehung ist, da kriegt man natürlich so eine gewisse, nicht Konkurrenz, sondern man muss schon nicht schlechter als die anderen sein, sagen wir so. Und natürlich muss man irgendwie von Klasse zu Klasse wieder spielen, Exams und weiter. Und man möchte nicht eine Letzte sein, klar. Aber mehr als das war für mich auch nicht. Und das hat sich viel später entwickelt. Vielleicht deswegen viel später erstmal erste Stufe, dass ich wollte plötzlich Klavier spielen. Da war ich schon 16 Jahre alt. Ich habe schon gespielt, aber das war mehr als Autopilot, sagen wir so. Ich habe immer mitgemacht. Ich war sehr interessiert im Theater. Das war meine große Liebe. Und deswegen, ich denke, dass es auch heute, diese große Liebe zahlt sich in dem Sinne, dass ich, wenn ich spiele, ich denke immer im Theater, ich denke in Charaktere und Situationen, sehr oft und besonders bei Sachen wie Mozart zum Beispiel. Also das ist ein Reichtum, das ich vielleicht in dieser Zeit hatte und das mir dann später hilft. Vielleicht, wenn ich mehr geübt hätte, denke ich jetzt immer, und vielleicht mehr Repertoire gelernt hätte, damals wäre es heute ein bisschen einfacher, ich müsste heute vielleicht weniger arbeiten. Aber es macht mir heute viel mehr Spaß, ich muss sagen. Vielleicht ist das so ganz alles verkehrt. Manchmal ist es ganz verrückt. Meine Lieblingsidee von einem freien Abend ist, alleine zu Hause zu üben. Das als Kind oder sogar Jugendliche würde ich denken, das ist verrückt, das kann nicht wahr sein.
Wir schauen auf Ihre erste Musik, denn, Frau Baschkirova, Sie haben ja nicht nur heute Ihre wunderbare, groß angelegte Biografie mitgebracht, die wir in kleinen Details ein bisschen aufdröseln möchten, sondern auch ein ganz schönes Musikprogramm, auf das ich mich sehr freue. Viel Klavier, das ist klar, aber eben nicht nur Klavier, sondern wunderbare Ausflüge in auch alle anderen Gattungen. Wir beginnen aber mit dem Klavier und zwar mit einem Interpreten, mit einer Ikone der Klavierinterpretation, mit Edwin Fischer. Den haben Sie sich ausdrücklich gewünscht. Warum?
Ja. Ich denke, das ist eine der schönsten Sachen, was Klavierspieler je gemacht hat. Diese wohltemperiertes Klavier von Edwin Fischer, das höre ich immer wieder sehr gerne. Ich glaube, das war ein Pianist, der hatte so einen besonderen, leuchtenden Klang, wie kaum heutzutage zu hören ist. Und das höre ich immer sehr gern. Es ist auch sehr große Menschlichkeit. Es gab bei ihm nie sowas, was man bei Musik Zeigefinger sagt. Hier mache ich das und schauen Sie mal, das ist das. Und das ist wichtig, das hier und das. Aber nein, bei ihm, das war eine Natürlichkeit selbst mit diesem absolut fantastischen Klang und dazu diese große Humanität. Das ist, was ich beim Musiker liebe.
Er ist ja auch der Erste gewesen, der dieses wohltemperierte Klavier überhaupt auf Platte gebracht hat. Bach-Herausgeber, hat überhaupt Bach sehr groß gemacht in seiner Zeit. Beethoven-Sonaten eingespielt, die auch Maßstab.
Und große Klammermusik.
Hat ja auch dieses legendäre Trio gehabt mit dem Kuhlenkampf und dem Mainardi. Und er hat in Berlin gewirkt, auch vielleicht eine Parallele noch zu ihm. Sie haben ja auch Berlin als ihre Wahlheimat irgendwann mal erkoren und war am Sternschen Konservatorium relativ lange, der Edwin Fischer. Und er war, glaube ich, auch Lehrer ihres Mannes.
Er war offiziell nicht sein Lehrer, aber ich glaube, es war einer der größten Einflüsse. Und er hat ihn sehr gut gekannt. Und von ihm hat er erste Rat bekommen, was Dirigieren betrifft. Und dieser erste Rat hieß, wenn du spielen und dirigieren willst, weil er wollte unbedingt so, wie er machte, sagte, dann musst du dirigieren lernen.
Ah ja, richtig.
Und seitdem richtig dirigieren lernen. Das hat er gefolgt. Und das jetzt, er sagt das immer allen jungen Musikern, die wollen spielen und dirigieren, sagte, entweder du spielst und dirigierst, aber um das zu machen, musst du dirigieren lernen.
Also nicht sonst nur so
bist
nebenher.
Sonst spielst du einfach ohne Dirigent.
Vielleicht, um das für unsere Hörerinnen und Hörer ein bisschen aufzudröseln, vielleicht verbindet ja nicht jeder ihren Nachnamen, Baschkirova, mit dem ihres Mannes Barenboim. Ein Ehepaar, das hier in Berlin, aber weit, weit, weit darüber hinaus natürlich Maßstäbe in der Musikszene setzt. Und ich freue mich sehr, dass wir mit dieser alten Reminiszenz, die Reminiszenz an die Geschichte jetzt beginnen, mit dem wohltemperierten Klavier mit Edwin Fischer und zwar mit dem ersten Präludium und Fuge in C-Dur. SWR 2 zur Person, heute mit der Pianistin Jelena Baschkirova und das war Edwin Fischer zum Beginn dieser Sendung mit dem ersten Präludium und Fuge C-Dur Bachwerkeverzeichnis 846 aus dem wohltemperierten Klavier von Johann Sebastian Bach, die allererste Aufnahme dieses Werkes auf Platte. Und Frau Baschkirova, gerade als die Musik lief, fiel Ihnen ein, haben wir gerade drüber gesprochen, wie Sie das als Kind erlebt haben mit diesen alten Aufnahmen mit Ihrem Vater.
Ja, natürlich. Mein Vater war ein wirklich fantastischer Pädagoge. Ich denke, ich hatte großes Glück gehabt und viele andere seiner Schüler, dass er war unser Lehrer, weil er hat nicht nur unterrichtet, sondern er hat richtig um die Erziehung, musikalische Erziehung von seinen Schülern immer so viel getan. Er hat uns sehr oft zu Hause, ich habe zu Hause auch gewohnt, aber die anderen kamen immer praktisch jede Woche und wir saßen da, wir haben Tee getrunken und über Pianisten, aber auch und andere Musik gesprochen und wir haben sehr, sehr viele Platten gehört. Er hat immer aus seinen ganzen Reisen Platten mitgebracht. Es waren moderne Interpreten, ganz neue, so wie Brendel oder Pollini, aber es waren auch alte, so zum Beispiel wie Edwin Fischer oder Carlo Zecchi oder Schnabel. Das waren wunderschöne Sachen. Und er hat uns also diese Neugierde gegeben, um nicht nur so zu spielen, was er sagt, aber auch die Sachen zu hören und eigene Geschmack damit zu entwickeln und auch zu begründen, warum mir das gefällt oder nicht. Auch eigene Persönlichkeit damit zu entwickeln, aber auch und in eine gewisse Maße die Regeln und die große Tradition zu folgen. Das ist sehr, sehr wichtig.
Ihr Vater war ein großer Musiker und wir haben es eben schon mal kurz angesprochen, an ihrer Seite seit 1988, glaube ich sogar schon, ein anderer großer Musiker, Daniel Barenboim, ihr Ehemann. Sie haben zwei Kinder, die beide auch Musik machen.
Unser erster Sohn, der wollte sich ein bisschen, ich würde nicht sagen abgrenzen, weil er macht doch weiter Musik, aber er wollte nicht die gleiche Musik machen. Nach mehreren Jahren von klassischer Musik um sich hat er eine kleine Revolution gemacht und wollte in Popmusik erstmal Hip-Hop und Rap wie alle Kinder, aber dann ist er dort geblieben und dann macht er jetzt weiter, produziert Elektropop und macht eigene Musikvideos und so. Also es ist total eigenes Leben, sehr interessant, aber er kennt sich gut aus. Und in manchen von seinen Songs oder sowas hört man manche Sachen. Er hat für ihn einen großen Geburtstag für meinen Mann, ganze Ring von Nibelungen so genommen und hat so eine CD davon gemacht mit alle möglichen Sachen als Rap. Das war toll, das hat er sehr schön gemacht.
Ja, da sieht man aber, dass die klassische Musik auch weitergetragen werden kann und dass die Traditionslinien dann doch nicht abreißen. Nein. Und wenn man einen jungen Menschen so füttert, dass dann halt
etwas kommt rauskommt. Ja? Und der Michael ist natürlich, hat seinen eigenen Weg gefunden, er ist wunderbarer Geiger und wirklich eine ganz interessante Persönlichkeit, auch als Musiker, als Mensch und unterrichtet wunderbar und spielt sehr viel neue Musik, hat unglaubliche Kapazität, intellektuelle und auch musikalische.
Spielen Sie denn auch mit Ihrem Mann zusammen? Musizieren Sie miteinander?
Nein, wir musizieren kaum. Es waren vielleicht in diesen viele, viele Jahren vielleicht ein paar Mal, dass wir vierhändig zusammengespielt. Es ist zu viel groß, zu viel Stress für mich. Ich fühle mich doch wie ein kleines Mädchen immer, wenn ich mit ihm bin und die nicht genug geübt hat. Und sowas.
Ist er streng?
Also, es ist nicht, dass er streng. Er ist, ja, natürlich, er ist Perfektionist. Er möchte, dass es alles gut ist. Und von mir erwartet er das Beste, weil er weiß, dass ich gut machen kann. Und wenn es nicht gut läuft, das ist meine Schuld. Aber es ist okay. Ich denke, wir bleiben zusammen so viele Jahre. Und das ist durch alles. Und ich glaube, weil wir nicht zusammen spielen, ist es so gut. Man versteht sich sehr gut. Ich gehe zu ihm immer, wenn ich neue Stücke lerne. Immer. Und ich gehe durch diese Schleuse, es ist sehr wichtig. Ich weiß, es ist manchmal sehr schwer, aber er kann in einer halben Stunde, in 20 Minuten manchmal ein großes Werk analysieren und so viel geben, dass ich nachher total frei in diesem neuen Wasser bewege. Es ist fantastisch, was für ein großer Lehrer er ist. Und deswegen, ich mache das von Zeit zu Zeit mit ihm, aber nicht zusammenspielen. Wissen Sie was, es gibt so viele großartige Pianisten, auch richtige Größe. Und er spielt mit denen sehr oft. Und mit mir wäre, ich denke, ich bin trotzdem nicht auf diesem Niveau. Und dann, ich bin realistisch. Ich habe auch so viele Situationen gesehen, wo die Eheleute miteinander spielen. Und einer ist immer natürlich groß, der andere ist kleiner. Und irgendwie ist es dem anderen, sagen wir, dem kleineren Teil, auch wenn er gut oder sie gut ist, es ist nicht gerecht. Weil die Leute denken anderes. Leider so ist das. Man kann nicht das wegnehmen. Diese Perception, wie sagt man?
Wahrnehmung?
Wahrnehmung. Ja. Die Wahrnehmung von, sagen wir, schwächeren Partner ist immer noch schlimmer. Also warum muss ich mir das antun?
Sie haben ja sicher einen ganz kosmopolitischen Lebensstil mit Ihrem Mann gepflegt. Das heißt, Sie waren überall, auch auf der Welt. War Berlin immer so Ihr Zentrum?
Nein, wir haben uns in Frankreich getroffen. Und erste 11 Jahre. Waren wir in Paris. Ja, und dann kamen wir nach Berlin und seitdem ist Berlin. Ja, also Berlin ist viel länger natürlich.
Da Sie ja aus damals UdSSR stammend, auch dann da weggegangen sind, aber auch ein Leben als Musikerin geführt haben und führen, ist das natürlich auch etwas, was Sie verbindet. Also es kann sicher auch nicht jeder
diese kosmopolitische,
so viel unterwegs sein, in verschiedenen Umfeldern sich wieder eingewöhnen. Und insofern ist es auch toll, wenn zwei Musiker dann da zusammenfinden.
Aber diese Frage von Identität ist sehr interessant. Manchmal fehlt es mir. Also ich weiß, dass ich bin in Russland, in der Sowjetunion damals geboren. Und dieses prägende System war da, man konnte gegen dieses System sein, aber trotzdem, es gibt so manche Sachen, die in sich eingeprägt haben in VR. Dann bin ich weg und habe in Europa gelebt, in Frankreich, in Deutschland und trotzdem, ich kann jetzt nicht sagen, wer bin ich. Man kann natürlich sagen, ich bin ein Europäer. Ja, es ist jetzt schwierig, weil jetzige Russland... Das sehr ist interessant, das ist ganz anderes als anderes, damals. Also ich kann mich damit auch nicht so identifizieren. Es ist interessant und es gibt sehr viele interessante, wunderbare Sachen, die dort passieren, gerade in kulturellen Sachen. Aber ich kann nicht sagen, dass ich in Deutschland mich als Deutsche fühle, obwohl ich einen deutschen Pass habe. Aber auch in Frankreich bin ich keine Französin. Also es ist irgendwie so ein, manchmal ist es ein komisches Gefühl.
Das personifizierte Europa.
Also ein bisschen. Ja, das wäre schön.
Ja, wobei Sie beide, ich gehe davon aus, dass natürlich Sie da auch einen Anteil haben, wenn Ihr Mann so etwas wie die Barenboim-Seid-Akademie aufgebaut hat, jetzt mit dem wunderbaren Pierre Boulez-Saal in Berlin, der einen wunderbaren Kammermusiksaal der Stadt geschenkt hat sozusagen. Ja. Aber auch da ist ja dieses Interkulturelle, das Verbindende von Nationen, von Ethnien immer im Vordergrund.
Ja, ich nehme an, das ist die Normalität. Ich glaube, heutzutage und in der Zukunft, das wird mehr und mehr sein. Und diese Projekte sind natürlich dafür auch gemacht, dass die Leute miteinander kommen, die einander verstehen und können praktisch in die Haut von einem anderen Menschen schlüpfen und verstehen, ja, wie der andere denkt.
Ja, über Emotionen und über Empathie kann man sehr, sehr viel regeln, ja, was vielleicht über, weiß ich nicht, kulturelle Grenzen, die sich, ja, irgendwo aus der Erziehung her, mhm, ergeben, nicht so offenbaren, aber, ja, dadurch in der Musik kann, mhm, man leichter zusammenfinden.
Oh, in Musik, das ist, ich glaube, die einzige Sprache, die das eigentlich kann. Es gibt kein Unrecht in dem Sinne, alle sind gleich. Das ist fantastisch. Und in dem Sinne, diese ganzen Projekte, zum Beispiel westöstliche Divan oder Akademie, das gibt den Leuten dieses Bild und die Möglichkeit zu denken, das wäre doch möglich, wenn das in Musik möglich ist. Dann kann das auch menschlich funktionieren.
In der Gesellschaft.
Absolut.
Wir kommen zur nächsten Musik. Ja. Liedbegleitung. Das ist auch ein großes Thema von Ihnen. Sie haben, ja, auch tolle Sänger begleitet. Matthias Görne, René Pape, Robert Holl. Aber jetzt haben Sie zuerst mal Ihren Mann und Herrn Fischer Dieskau ausgewählt.
Ja, das ist eine große Aufnahme.
Dietrich Fischer-Dieskau und Daniel Barenboim in dem dritten der vier ernsten Gesänge für Singstimme und Klavier, Opus 121 von Johannes Brahms. O Tod, wie bitter bist du? Und Sie hören die Sendung SWR2 zur Person. Heute mit Jelena Baschkirova. Frau Baschkirova, Sie haben Dietrich Fischer-Dieskau schon verehrt, kann man sagen.
Oh, sehr verehrt. Ich habe von ihm sehr viel gelernt. Ich habe ihn auch kennengelernt, aber ich habe von ihm schon viel früher viel gelernt, weil ich habe immer zu Hause seine Aufnahmen gehört. Und das war für mich vielleicht der Musiker, der nicht Klavier gespielt, von dem man am besten gelernt hat. Alles über Text, über Sprache auch so. Ich habe dann ein Glück gehabt, mit ihm ein paar Mal zu arbeiten. Und das ist unglaublich, wie viel davon profitiert habe. Mhm. Ein Koloss war das.
Es ist interessant, ja, dass man als Instrumentalist von, mhm, einem Sänger so viel lernen kann und auch von Textgestaltung.
Ja. Ich denke, es müssen mehr Instrumentalisten von großen Sängern lernen, weil ich glaube, die Instrumentalisten brauchen manchmal diesen Bezug zur Stimme und vor allem zur Sprache. Zur Sprache. Es gibt so verschiedene Art und Weise, wie man Musik spielt, zum Beispiel die deutsche Musik, wenn man Schubert oder Schumann nimmt, der gerade zwei Komponisten, die so viel Lied geschrieben haben und wo sie sich entfaltet haben. Also jetzt, man kann Schubert nicht so gut spielen, wenn man seine Lieder nicht kennt und wenn man sie auch nicht ein bisschen analysiert. Was von Sprache, was für Bedeutung manche Harmonien haben und wie oft er selbe Wort auf ähnliche Harmonie benutzt. Also es gibt eine ganze Menge zu lernen. Und natürlich, Fischer-Dieskau war so jemand, der sehr viel Aufmerksamkeit auf die Text plus Musik, diese zusammen. Auch ich habe sehr, sehr großen Glück gehabt, dass ich mit ihm diese ein paar Stunden gehabt habe und vor allem sehr, sehr viele Aufnahmen von ihm gehört habe und höre es immer wieder, wenn ich zum Beispiel neue Werke einstudiere. Mhm. Ja.
Auch ein Sänger wie Robert Holl war für Sie wichtig.
Ja, Robert Holl war auch so, ich spiele mit ihm noch immer von Zeit zu Zeit und es ist immer auch so eine große Lehre, weil das ist auch so ein interessanter Intellekt. Und er weiß so viel über die Texte und was sie bedeuten. Manchmal die Bedeutung von den Texten ist nicht auf der Oberfläche. Muss man wissen. Und er weiß alles. Das ist so wie eine Enzyklopädie. Also ich lerne für meine Klavierspielen von Sängern sehr, sehr, sehr gerne.
Aber ja, das ist ja auch das Wunderbare an der Musik, dass sie doch so universal dann wiederkommt und über Gattungen, über Besetzungen, über Instrumente oder eben auch die Stimme völlig hinweggeht und diese Grenzen sprengt und man kann Parallelen ziehen. Das ist sehr, sehr interessant, ja. Sie haben ein Album aufgenommen, das mit dem International Classical Music Award ausgezeichnet wurde. Das Album Tschaikowski mit den Jahreszeiten und den Kinderstücken. Ja. Jetzt frage ich Sie mal, wie stehen Sie denn, das ist ja eine Auszeichnung, das ist jetzt kein Wettbewerb, aber wie stehen Sie persönlich zu Wettbewerben? Muss man das machen als junger Pianist, um weiterzukommen? Oder sagen Sie, wie manche Interpreten sagen, man kann Musik so schlecht messen? Also Wettbewerbe sind für mich schwierig. Wie sehen Sie es?
Ja, ich habe Gott sei Dank nie Wettbewerb gemacht. Und ich bin so froh, weil es ist ein unglaublicher Stress. Ich denke, im Wettbewerb kann man nicht sich selbst ausdrücken. Kann man nicht, weil die Wettbewerbe sind etwas Sportliches. Es ist Sport und Musik ist kein Sport. Man kann natürlich erste Preis kriegen, aber für was? Ich meine, Musik machen oder schnell oder kurz oder lang. Also für mich ist es unglaublich. Aber ich weiß, dass natürlich heutzutage ohne Wettbewerb können die Leute sich nicht bekannt machen. Über Wettbewerbe kriegen sie Preise, kriegen sie vielleicht Agenturen, Konzerte und so weiter. Das ist so ein Vehikel, so zum Musik machen. Nur als Wettbewerb selbst, ich glaube überhaupt nicht dran. Weil ich kenne so viele Leute, die erste Preise gewonnen haben. Gewonnen, es ist schon ein Wort. Und dann davon ist überhaupt nichts geworden. Die sind wie kleine Tierchen, die man trainiert. Man trainiert sie, sie können das machen, genau das. Dann machen sie das ein Jahr danach und dann machen sie nichts mehr. Weil schon nächstes Programm ist nicht mehr so trainiert. Weil das ist etwas Sportliches, was mit Kunst wenig zu tun hat. Von anderer Seite, heutzutage spielen viele, viele so wunderbar, sportlich, athletisch, schnell, gut und sauber und sowas. Ich persönlich, jetzt wenn ich in ein Konzert gehe, um Pianisten zu hören, ich suche etwas anderes. Ich suche Innigkeit, ich suche eine Ansprache. Jemand, der etwas zu sagen hat, Persönlichkeit. Jemand, der eine Geschichte erzählen kann. Und das ist natürlich beim Wettbewerben unmöglich, weil sofort du ein bisschen mehr Persönlichkeit hast als Durchschnitt, bist du von manchen gehasst und von den anderen geliebt, aber kommt nie zu einem Konsensus. Das ist es.
Also Wettbewerbe eher als Marketinginstrument?
Es ist Marketinginstrument. Das ist nur Marketinginstrument, leider. Es gibt manche gute Leute, die haben Glück, mit großen, zum Beispiel Dirigenten, sich kennenzulernen und dass die denen dann den Weg machen, so mit einem, zwei paar Worte von einem und bist du schon eingeladen woanders und du hast schon Agentur und sowas. Das passiert sehr oft mit Sängern auch. Aber insgesamt, es ist etwas unglaublich Unmenschliches und Unkünstlerisches, finde ich.
Ja, bilden wir vielleicht auch einfach zu viele aus? Zu viel Nachwuchs aus?
Ich weiß nicht. Also wenn ich denke, so viele Millionen von Musikern, die zum Beispiel in China brauchen. Aber von anderer Seite muss man sagen, je mehr Leute Musik machen, umso besser. Das ist schon eine bessere Welt, wenn man viel Musik macht. Vielleicht nicht jeder wird Konzertpianist oder Geiger sein. Nein, aber diese Erziehung, Musikerziehung an sich ist etwas Fantastisches. Mhm. Ich glaube, es gibt kein anderes Werkzeug, sagen wir, dass den Menschen so viel Glück, Ruhe bringt und Gleichgewicht als Musik, wenn wir das von Anfang an damit zu tun haben. Wir sprechen jetzt nicht von Profis, sondern von den Leuten, die Musik lieben und die mit Musik zu tun haben und vielleicht die Musik im Leben immer begleitet. Und das ist ein großes Geschenk. Deswegen so viele wie möglich mit Musik zu tun haben, es ist gut. Mhm.
Nur nicht alle auf die Podien bringen.
Nein, sozusagen. Nein, die müssen auch im Saal sitzen. Richtig. Jemand muss da sein, um die im Podium. Weil es ist ein sehr schweres Leben, am Podium zu sein. Da muss man sehr, sehr viel dafür aufgeben. Natürlich, es bringt was zurück, aber es ist eine Wahl von einem so viel Arbeit, sehr, sehr viel Arbeit und intensiv. Und man braucht sehr viel Mut dafür und viele Qualitäten. Die Leute auszubilden, die Musik zuhören, ich glaube, das ist eine sehr noble Sache. Und das muss man jetzt also mehr denken, es gibt jetzt kaum Musik in der Schule. Das ist irgendwie nicht mehr gebraucht, obwohl jetzt gerade heutzutage mehr als je.
Wäre es
als nötig. Ausgleich von diesen verrückten Welt.
Das verständige Publikum, das, ja, was man früher, ja, als Connoisseur, ja, ja, oder ja, sowas, ja, kannte, das gibt es so nicht mehr so richtig.
Also es gibt, ich glaube, jetzt ist, ne, ja, ja, es gibt Wunsch. Viele wünschen sich, was es wird. Und junge Leute müssen rein. Aber die jungen Leute, wenn sie jung sind, das ist schon zu spät. Die muss man von Anfang aus ausbilden, als Kinder, als kleine Kinder. Mein Mann, muss ich sagen, hat eine fantastische Initiative gemacht. Er hat diesen Musikkindergarten in Berlin zu Leben gerufen. Und das ist das Beste, weil die Kinder kommen dort mit 3, manche schon mit 1, aber sagen wir, ab 3 Jahre, die haben Musik den ganzen Tag. Und das ist nicht, um die Musik auszubilden, sondern diese Musikliebende. Sie haben diese Musik den ganzen Tag in der Schule. Die Eltern sind glücklich, die Kinder sind glücklich. Und nach dem Kindergarten möchten sie weitermachen. Ich glaube, sie haben so eine Umfrage gemacht nach 10 Jahren von Kindergarten. Und wie viel prozentuell von diesen Kindern wollen und machen weiter Musik nach dem Kindergarten? 80%.
Wahnsinn.
Es ist viel. Und die wollen weiter. Deswegen, ja, das macht man, die weiter muss die Schule sein. Die Schulen müssen Musik haben. Es gibt so viele Studien jetzt, als ob in Europa oder in Amerika, richtig interessante und sehr wichtige Studien, die zeigen, nach mehreren Jahren von verschiedenen Gruppenstudien, die Kinder, die Musik machen, sind besser entwickelt. Sie, ja, haben bessere Chancen im Leben. Sie werden auch bessere soziale Leute sein, ja, später. Ja. Sie können dann ihr Leben besser machen und ihr Leben für den anderen.
Und sogar, ja, es gibt nämlich diese Jugendmusiziert-Studie, ja, um das vielleicht nochmal zu ergänzen, genau, sogar das Ökonomische ist besser. Die verdienen, natürlich, später witzigerweise mehr.
Weil
die
sind
mehr,
besser. Weil die sind einfach, genau, sie haben,
breiter aufgestellt.
Genau, ja, sie sind bessere Gesellschaftsmitglieder. Sie können mehr sozial sein, weil sie spielen Musik oder hören mit anderen. Es ist immer, das ist gegen die Welt von Einzelnen, dass der junge Mensch immer mit seinem Telefon sitzt im Computer. Und das ist das Gegenteil, mit anderen zu teilen und zu lernen, wie man auch manchmal Kompromisse machen muss, weil nicht jeder denkt wie du. Man kann nicht immer so sagen, ich bezogen sein. Und diese Musik machen miteinander, das ist eine sehr, sehr wichtige soziale Komponente. Man nicht nur künstlerisch, nicht nur für die Seele, aber auch für die Gesellschaft.
Ausgangspunkt für diesen sehr interessanten Gespräch, was wir gerade hatten, war eigentlich die Aufnahme der Jahreszeiten von Peter Tschaikowskis 12 Charakterstücke für, ja, Klavier. Und Sie haben die mitgebracht und ich fand das wunderschön, weil das passt so schön jetzt auch in die Jahreszeit. Da gibt es diesen Dezember, oh, Weihnachten, ja. Ja. Und heute am 22. Dezember ist das also der ideale Tag, um das zu senden. Wir hören von Peter Tschaikowski den Dezember aus den Jahreszeiten mit Jelena Baschkirova am Klavier. Das war der Dezember-Weihnachten aus den 12 Charakterstücken für Klavier, die Jahreszeiten von Peter Tschaikowski, gespielt von meinem heutigen Studiogast in der Sendung SWR 2 zur Person, Jelena Baschkirova.
Ich wollte kein Tschaikowski spielen, ich wollte kein Rachmaninow spielen. Meine große Liebe war damals Schumann. Ich habe immer geliebt, also als Baby schon, nehme ich an. Es ist okay. Also Tschaikowski, ja, ich bin dann später durch Oper und Ballett zurück.
Tschaikowski.
kam. Natürlich, es ist grandiose Musik und genial. Ich habe nicht alles geliebt, aber die Stücke durch Onegin, durch Ballettmusik, habe ich plötzlich also einen unglaublichen Appetit. Ja, das kann man sagen, Appetit danach. Und ich wollte das spielen. Und schon wieder, ich habe ihnen gesagt, Theater, das war meine Sache. Und jeder kleine Stück hatte mich entweder an Onegin oder an die Ballettmusik erinnert. Und ich habe immer mir vorgestellt, diese Situationen, die kleinen Szenen, sie sind auch kleine Szenen. Ich hatte einen richtig unglaublichen Spaß, das zu spielen im Konzert und dann die Aufnahme zu machen. Die anderen Stücke auf diesem Album sind Kinderalbum. Das ist auch unglaublich tiefe, schöne und großartige Stücke, die man eigentlich als Kind kaum verstehen kann.
Ja.
Das ist die Sache.
Das ist ein bisschen wie bei Schumann.
Schumann-Kinderszenen. Ja. Das ist interessant.
Wir hatten vorhin Dietrich Fischer-Dieskau und Daniel Barenboim als Liedduo. Und jetzt möchte ich natürlich nicht versäumen, auch Sie mal vorzustellen als Liedbegleiterin. Denn das ist etwas, was Sie doch immer wieder gemacht haben, auch bei Ihrem Jerusalem Chamber Music Festival. Da kommen wir sicher im weiteren Verlauf der Sendung noch des Häufigeren drauf, weil dieses Festival einfach Ihre Idee war, beziehungsweise Ihre Initiative war oder ist und nach wie vor sich größter Beliebtheit erfreut und sogar einen kleinen Ableger in Berlin gegründet hat. Aber zunächst mal ein bisschen die Liedbegleitung oder auch das Kammermusik machen. Sie haben mal zu einem früheren Zeitpunkt zu mir gesagt, ja, das Rumreisen als Recital-Pianistin, also alleine, das gefällt mir eigentlich nicht so richtig. Das habe ich mir damals behalten, weil ich dachte, eine so erfolgreiche Frau kommt irgendwo hin, wird natürlich irgendwie hofiert, hat hinterher was Wunderbares zu essen und man empfängt sie. Und dann hatten sie irgendwie, glaube ich, eine andere Wahrheit.
Ich habe ihnen was erzählt. Das ist ein Stichwort Erdnüsse aus dem Minibar. Ich denke, das ist ein normaler Verlauf von einem Konzerttag, wenn man Recital spielt, war und ist oft so. Man kommt zu einer unbekannten Stadt, man geht in ein Hotel, isst irgendwo was, versucht sich auszuruhen, dann geht man ins Konzertsaal, da ist niemand da. Man versucht in den Saal, da gibt es kein Licht, aber endlich findet man irgendjemanden Pförtner, der macht Licht. Dann manchmal der Flügel ist nicht so, wie man denkt. Dann kommt der Stimmer gerade dort, wo du üben willst. Aber dann, okay, dann kommt der Veranstalter und sagt Hallo, dass er leider nicht bleiben kann, weil ich weiß nicht was. Und früher wollten sie auch den Honorar reindrücken. Heutzutage macht man das nicht mehr. Entschuldigen Sie, aber wo soll ich das tun? Ja, aber ich kann nicht bleiben. Das ist nicht mein Problem. Das ist Kleinigkeiten. Dann spielt man Konzert und danach steht man da ganz alleine auch. Und ist man glücklich, wenn man ein Taxi bekommt, zurück von dem Pförtner, geht man zurück ins Hotel. Und ich habe nie ein besonderes gutes Gefühl gehabt, alleine ins Restaurant zu gehen abends. Manche Städte haben auch keine Restaurants um diese Zeit. Also auch kein Restaurant, vielleicht ein Bar. Da sitzen ein paar Betrunkene, man möchte nicht rein. Kein Roomservice. Und hier komme ich zu dieser berühmten Erdnüsse aus dem Minibar. Das ist für mich wie eine so Einsamkeit. Ich könnte ein Lied vielleicht, ein Kabarettist würde so ein Lied schreiben über Erdnuss, was Erdnuss für mich besorgt. Deswegen, ich mache keine Erdnüsse.
Symbol für Einsamkeit.
Ja, Symbol für Erdnuss, ja.
In langen
aber ich muss sagen, in den letzten Jahren und vielleicht dank Internet, da habe ich mein iPad mit und ich habe auch mir Gedanken gemacht, dass es so unangenehm, wie das sein soll, also diese Reisen sowas, aber man muss sich doch ein bisschen strecken, so wie man seinen Körper manchmal also strecken muss. Man muss das machen, um sich weiterzuentwickeln. Diese Solo-Programme sind schon eine ganz andere Sache. Und ich mache das jetzt wieder. Mehr, viel mehr als früher. Ich habe diese, nicht Angst, aber diese Scheu von diesem Einsamkeit jetzt überwunden. Sogar ich mag das. Das ist vielleicht dieser Alterungsprozess, weil man sich gut mit sich alleine findet. Man hat Bücher, man hat iPad, man kann was schauen, man kann was lesen. Und die Ruhe, die man haben kann, ich finde das nicht mehr so schlimm. Also ich bin nicht schockiert. Und ich freue mich immer, wenn zum Beispiel ein Konzert gut ist und wenn die Leute sind nett und man kann mit denen vielleicht sogar zusammen essen gehen. Und es ist manchmal wunderbare Begegnungen und es ist schon sehr wichtig, auch ich glaube für Gehirn als Musiker, in diesen ganzen verschiedenen Arten, Solo, Begleitung, Kammermusik, mit Orchester zu spielen. Das sind immer verschiedene Teile von sich selbst und die muss man immer weiter füttern. Das ist kein gutes Wort, aber ja, also entwickeln. Zum Beispiel, wenn ich Klavierabende spiele, das hilft in Kammermusik. Wenn ich Kammermusik spiele, natürlich, und der Liederbegleiter hilft das im Klavierspielen. Mit Orchester spielt man anderes. Für großes Publikum muss man auch andere Reserven dann zeigen. Großes Glück ist, das alles machen zu können.
Das ist interessant, weil dieses Reisen, das ist ja eigentlich das, was ein Musikerleben ausmacht.
Ja.
Also wenn man manche Musiker sieht, die über 100 Konzerte im Jahr spielen.
Oh, das verstehe ich nicht. Es gibt Leute, die über 200 Konzerte
dann
machen.
Die reisen nur. Ja, ich wollte gerade sagen, dann ist man eigentlich nur weg. Ja, dann ist man nie zu Hause. Ja. Man ist immer nur bei sich selber sozusagen zu Hause.
Ja, ich kann das nicht verstehen, wie das möglich ist. Ich kenne viele meiner Kollegen, die so ein Leben führen. Familie zu gründen, ich glaube, sie haben keine Chance.
Also die Einsamkeit des Pianisten oder des Musikers sozusagen. Beim Pianisten ist es wirklich besonders.
Natürlich, wenn es wirklich alleine.
Ja, aber wenn Sie bei Ihrem Chamber Music Festival sind, dann haben Sie auch immer eine ganze Menge Leute um sich herum. Also da brauchen Sie keine Erdnüsse, dann können Sie wunderbarer Gesellschaft was essen gehen. Und Sie haben halt eben auch die Möglichkeit, immer mal wieder Lied einzustreuen, wie beispielsweise mit Dorothea Röschmann, Hugo Wolf. Das war eine Aufnahme, die 2009 entstanden ist, die ich jetzt hier habe, aus der Jerusalem International YMCA Concert Hall. Da finden diese Konzerte immer statt. Und wir hören jetzt aus dem italienischen Liederbuch die Nummer 1, auch Kleine Dinge, die Nummer 3, Ihr seid die Allerschönste weit und breit, und die Nummer 10, Du denkst mit einem Fädchen. Und da singt eben nicht nur Dorothea Röschmann, die Sopranistin, sondern auch Dietrich Henschel, der Bariton, und am Klavier hören Sie Jelena Baschkirova.
Du denkst mit einem Fädchen mich zu fangen, mit einem Blick schon mich verliebt zu machen. Ich will schon
schöne Aufnahme von 3 Stücken aus dem italienischen Liederbuch von Hugo Wolf mit Dorothea Röschmann, Dietrich Henschel. Am Klavier war Jelena Baschkirova und sie hörten auch Kleine Dinge, Ihr seid die Allerschönste weit und breit, und dann die Nummer 10, Du denkst mit einem Fädchen. Damals in der Konzerthalle in Jerusalem aufgenommen, 2009, also so in etwa in der Hälfte jetzt des Festivals, 98 haben Sie begonnen, Frau Baschkirova, und wir werden auf das Festival zurückkommen, wenn wir über Kammermusik sprechen. Jetzt aber nochmal zu Tschaikowski, zu diesem Kinderalbum, das Sie aber vielleicht gar nicht so für Kinder ist. Das sind ja eigentlich Stücke, die nicht kindlich in dem Sinne sind.
Es gibt zwar ein paar, kindlich sind, aber es ist, ich glaube, Kind mit den Augen von Erwachsenen zu sehen. Also sehr tiefe und unglaublich schöne lyrische, aber auch spirituelle Sachen. Es gibt zum Beispiel 2 Gebete. Dieser Zyklus fängt an in der Kirche und endet in der Kirche. Beide Male entstehen diese großen Gebete. Es ist wie ein Tag im Leben von einem Kind. 2 Kinder. Ein Junge und ein Mädchen.
Und
der Junge spielt mit Soldaten und Autos sozusagen, wie heute sagen. Mit allen möglichen Sachen. Und Mädchen mit Puppen. Da gibt es diesen Puppenzyklus mit kranke Puppe. Puppe stirbt und dann neue Puppe. Und
Beerdigung und so weiter.
Beerdigung. Puppe, es ist so lustig. Lustig, traurig, aber das ist halt so klein gemacht.
Kinderkosmos. Genau, richtig. Apropos Kinder. Unterrichten Sie?
Nein, ich unterrichte nicht. Ich könnte unterrichten ein bisschen. Ich könnte vielleicht etwas helfen in einem Kurs geben. Aber unterrichten, das heißt eine große Verantwortung Stellung zu nehmen für denjenigen, den man unterrichtet. Es ist ein Weg. Und ich habe keine Zeit, ehrlich, dafür. Und vielleicht habe ich noch auch keine große Leidenschaft, das zu machen. Das muss man haben. Das habe ich von meinem Vater gelernt. Nur so entstehen große Lehrer. Wegen dieser Verantwortung dem Schüler, wir müssen das machen. So, das ist Lebenssinn, ist das. Diese Lehren. Und wenn man das nicht machen kann oder will, ist besser, das zu lassen.
Das Lehren geht ja weit über das reine Klavierspielen hinaus. Das genau. ist ja, wie Sie sagen, ein Lebenssinn, eine Lebensschule.
Genau.
Ja.
Man muss sehr viel geben und man muss auch strategisch denken für den Schüler, was zu machen, repertoiremäßig, was kann man mit diesem Menschen, mit diesem Schüler machen, wo ist er besser. Also es ist eine ganze Weltanschauung, das kann man nicht einfach so machen. Und ich sehe leider zu viele, die machen das, die bekommen Professur wegen sozialer Sachen. Es ist, hat damit nichts zu tun, es ist nicht okay. Also ich möchte das noch nicht machen und ich denke, wenn, dann würde ich wirklich alles dafür geben, aber ich habe noch nicht diese Zeit.
Vielleicht in 10 Jahren sprechen Vielleicht. Wir uns wieder. Einstweilen hören wir Sie. Und zwar mit den letzten 4 Stücken aus diesen 24 leichten Stücken für Klavier Kinderalbum von Peter Tschaikowski. Das sind Die Hexe, Süße Träumerei, Lerchengesang, Der Leierkastenmann und In der Kirche. Am Klavier ist eben Jelena Waschkirova. Da hört man wirklich das russische Gebet in der Kirche, das Liturgische in diesem Stück. Das war der Zyklus Kinderalbum, 24 leichte Stücke für Klavier von Peter Tschaikowski. Es spielte mein heutiger Studiogast in dieser Sendung SWR 2 zur Person Jelena Waschkirova. Frau Waschkirova, wir haben eben darüber gesprochen, dass es natürlich schwierig ist, zum Beispiel mit seinem Ehemann zu spielen. Ob der jetzt Barenboim heißt oder anders, kann ich mir immer vorstellen, dass es schwierig ist, mit seinem Ehemann zu spielen. Aber wenn eine alte Freundschaft besteht und die immer mal wieder aufgefrischt wird im Spiel, dann ist das wahrscheinlich was ganz, ganz Schönes.
Natürlich.
Ich habe nämlich jetzt schon auf die nächste Musik geschielt. Die wird uns nämlich Anlass geben, vielleicht über eine auch von Ihnen mittlerweile alte Freundin zu sprechen, Mathe Argerich.
Ja.
Ich glaube, die kennt ihr Mann schon aus Kindertagen. Wenn ich
Sie haben sich getroffen, die waren 7 und 8 Jahre alt. Das ist unglaublich. Angeblich unter einem Flügel gespielt.
Also das heißt mit anderen Worten, damals in Buenos Aires haben die sich kennengelernt und nicht immer miteinander musiziert, aber es gibt eine Verbindung über all diese vielen Jahre.
Natürlich, natürlich. Und das ist jetzt, gerade in den letzten Jahren haben sie viel miteinander gemacht und sie kommt auch sehr oft zu spielen mit West Eastern Divan. Sie ist sogar eine Ehrenmitglied. Das ist sehr lieb. Aber vor allem, die spielen diese zusammen 2 Klaviere und 4-händig. Und das ist einmalige Geschichte, wie die beide spielen. Wie sie sich miteinander spüren. Sie brauchen nicht mal zu besprechen. Es ist alles da. Der Lehrer von Mathe Argerich war auch der Lehrer von dem Vater von Daniel, was sein einziger Lehrer eigentlich war, technisch gesehen. Und dann, sie spielen auf sehr
ähnlicher
Art und Weise. Aber ich liebe das, es ist immer eine große Freude.
Sie ist ja auch jemand, der Freunde überhaupt sehr gerne um sich hat, habe ich mal gehört.
Ja, und sie hilft sehr, sehr vielen jungen Menschen. Das ist sehr wichtig natürlich.
Sie hatten sie, glaube ich, auch nach Jerusalem eingeladen.
Ja, sie kam einmal und sie kommt nächstes Jahr wieder, also ich hoffe. Man hat das Gefühl, dass sie hat eine Glühbirne in jedem Finger. Das glänzt bei ihr so fantastisch. Sie hat auch dieses Timing, dass es sehr selten zu hören ist. Also großartige Pianistin.
Dass das Manuelle auch in dem Alter dann immer noch so wunderbar funktioniert, das zeigt ja dann aber auch, dass einfach diese frühe technische Ausbildung in der Kindheit schon sehr, sehr wichtig
ist. Aber sie ist schon ein Phänomen, totale Ausnahme. Mhm. So genial begabt dafür. Aber auch das natürlich, ja, es kommt zusammen.
Wir hören jetzt mit Martha Agerich und Daniel Barenboim den dritten Satz Molto Allegro aus der Sonate für zwei Klaviere D-Dur von Wolfgang Amadeus Mozart. Für zwei Klaviere, D-Dur, Köchelverzeichnis 448 von Wolfgang Amadeus Mozart. Daraus hörten wir den dritten Satz, Molto Allegro, und es spielten Daniel Barenboim und Martha Agerich. Aufgenommen 2014 in der Berliner Philharmonie. Ja, Mozart, Frau Baschkirova, das ist einer ihrer großen Götter. Vor allen Dingen in Opern, glaube ich.
Ja, meine Opernerfahrung. Ich war ein Opernfreak, schon als Kind. Auch besonders mit Mozart.
Es gibt ja doch viele Menschen, die Mozart lieben und andere sagen, mit Mozart habe ich ein Problem. Und diese Zwiespalt ist ganz interessant.
Viele haben Angst vor Mozart. Das ist sehr, sehr komisch, weil für die Kinder ist das ganz natürlich. Einfach. Und dann kommt ein Moment, wo man versucht, das durch Kopf zu verstehen. Und ich glaube, der Mozart braucht alles. Der braucht Kopf, Seele, Bauch, sehr viel Bauch. Und das ist also durch die Oper kann man sehr viel mehr verstehen. Weil da hat man die Situationen, man hat Charaktere, man hat Intrigen. Man kann sie eine Intrige spielen. Es gibt solche Teile, man hört sich wie eine Intrige. Oder man hört sich wie eine Klage. Oder hier hört man Cherubino klagen, hier hört man Fiordiligi, hier hört man den Conte und so weiter und so weiter. Das hilft einem mit Mozart enorm.
Wir hatten vorhin schon mal Jerusalem Chamber Festival des Öfteren als Thema, aber ich wollte ja nochmal drauf zurückkommen, weil man sich das ja vielleicht gar nicht so richtig vorstellen kann. Sie haben 1998 aus dem Nichts heraus dort ein Kammermusikfestival gegründet. Wie kamen Sie denn da drauf?
Durch Zufall. Ich hatte überhaupt nie diese Idee. Mit dieser Idee habe ich nie gespielt, eigenes Festival zu gründen und so. Und gar nicht so dort, weil ich habe dort nie gelebt. Ich war dort zu Gast und gespielt manchmal und hatte ein paar Freunde, Musikjournalisten. Die haben sich beklagt, dass es überhaupt in Jerusalem sehr wenig los ist. Und die klassische Musik leidet sehr. Gute Sachen gehen nach Tel Aviv oder gar weg aus dem Land. Und man müsste etwas machen, man müsste etwas machen. Warum machst du nicht? Du bist dafür sehr gut, weil du könntest also die Leute bringen, Kammermusikfestival. Ich habe das nicht gleich ernsthaft genommen, weil ich dachte, es gibt so viele Leute in Israel selber, sehr große, wunderbare israelische Musiker. Warum muss man jemanden von außerhalb nehmen? Aber im Grunde, ich glaube, das war richtig. Weil wenn man Einheimische hat, hat man auch Einheimische. Und ich glaube, das Publikum, für die war das sehr, sehr wichtig, dass man andere Menschen braucht, andere Musiker. Große Musiker, aber nicht etwas, dass man so ganze Zeit dort ist. Und ich habe so viel Glück gehabt mit dieser Idee, weil so viele Leute fanden das wunderbar und alle Musiker, meine Kollegen waren so großzügig und so nett. Sie kamen alle, man bezahlt ja dort nichts. Wir spielen alle gratis und ich habe das in diese 20 Jahre kaum jemand mehr gefragt oder gesagt hat, nein, gratis spiele ich nicht. Alle sind sehr froh, dort zu gehen. Wir haben von Anfang an eine wunderbare Atmosphäre geschafft. musikalisch, auch menschlich. Und da, ich muss sagen, ich bin sehr vorsichtig. Ich glaube, in so einer Situation, wo man praktisch zusammenlebt, immer zusammen isst, probt, muss man schon haben, dass die Menschen sich gut verstehen. Es müssen die Leute sein, die auf selben Niveau musizieren und auf dem gleichen Niveau auch miteinander sind. Und das hat mir bis jetzt sehr gut gelungen. Mit kleinen Ausnahmen natürlich. 22 Jahre gab es immer ein paar lustige Geschichten. Nachher lacht man darüber, aber okay. Und es ist noch immer so, dass jeder freut sich auf dieses Festival. Was? Es entsteht ein wunderbares Familiengefühl. Und auch mit Publikum. Dieses Gefühl, dass wir sind eine Einheit.
Und Sie exportieren das ja dann auch, indem Sie in anderen Städten spielen?
In anderen Städten, wir gehen auf Tournees und in manchen Städten haben wir so wie eine Residenz, so zum Beispiel in Paris ist es immer regelmäßig. Aber in Berlin haben wir ein richtiges Festival gemacht. Das war so wie die kleine Schwester erstmal. Aber jetzt inzwischen ist das sehr groß geworden. Nicht in Quantität, sondern in Aufmerksamkeit. Ich bin unglaublich dankbar, weil ich hätte das nie gedacht. Ehrlich, in Jerusalem, ja, das war wichtig, weil in Jerusalem war sehr wenig und wir sind so ein Zentrum geworden für Musik in dieser Zeit. Aber Berlin.
Gibt schon viel, das
gibt
stimmt.
Gibt sehr viel. Ich sage, es ist nicht Konkurrenz oder sowas. Es ist unmöglich einfach zu konkurrieren. Aber wir haben etwas angefangen. Erstmal in diesem sehr schönen jüdischen Museum. Sehr schönes Saal. Kein Konzertsaal ist, aber trotzdem klingt
ja,
gut
und
hat eine wunderschöne Atmosphäre. Und die Programme sind, irgendwie mache ich genauso wie in Jerusalem. Und das Publikum hat das von Anfang an mehr als akzeptiert. Sie waren irgendwie begeistert. Ich weiß, was das ist. Natürlich in diesen Konzerten, die Besetzungen sind immer unterschiedlich. Das macht das sehr interessant. Es kommen nie immer wieder das Gleiche. Es kommen immer wieder andere Besetzungen und es ist diese sehr erfrischende. Und das macht das natürlich sehr besonders. Und ich versuche weiter interessante Programme zu machen mit guten Portionen von neuer Musik und auch bekannte Sachen, unbekannte Sachen zu kombinieren. Es ist frisch, intellektuell frisch bleibt, aber trotzdem nicht die Leute überstrapazieren.
Haben Sie auch schon in sehr jungen Jahren Kammermusik gemacht? Sie waren ja auch mit Gideon Krämer mal verheiratet. Ja.
Ja.
Haben Sie damals schon Kammermusik gemacht?
Mit ihm angefangen, damals sehr, sehr jung. Und er hat mir diese Liebe dazu beigebracht. Und ich habe mit ihm viel gespielt, aber auch mit anderen Partnern mit ihm zusammen. Und dadurch habe ich das richtig kennengelernt.
Ja, also es hat den Keim sozusagen gelegt für diese spätere Begeisterung.
Ja.
Man hört es, finde ich, auch in Solo-Recitals bei Pianisten, wenn sich jemand mit Kammermusik auseinandersetzt. Ich finde, die Musik lebt anders.
Ja, das ist eine Seele. Die Kammermusik, das ist die Seele von Musik, auch für Publikum. Das ist nicht etwas, wo man sich einfach in die Badewanne sitzt oder einfach konsumiert. Ja. Das ist etwas, wo das Publikum mitdenken, mithören muss. Das ist mitmachen. Deswegen, ich sage, im besten Sinne, wenn gute Kammermusikkonzerte, fühlt man, das Publikum ist ein Teil davon. Und manchmal ist man so dankbar, gerade in Jerusalem so, dass man hört diese unglaubliche Stille von Publikum. Die ist nicht tote Stille, sondern das ist die Stille gefüllt mit Emotionen. Und das spürt man. Und das ist für uns das Beste, was uns passieren kann, den Musikern. Das ist so ein Publikum, der mitatmet.
In Jerusalem, wo findet das statt?
Das heißt YMCA, das ist ökumenischer Saal, also es ist ein wunderbarer Konzertsaal. Interessanterweise in Jerusalem, wo man nicht Freitag, Samstag spielen kann, dann so ein Schabbat. Dort kann man, weil das ist christliche Organisation, das Publikum liebt das, wir lieben das, es klingt wunderschön. Es ist ein sehr schöner Saal auch. Ja, es ist komisch, diese Stadt hat so viele Probleme, es gibt diese unglaubliche Stress überall. Also die Leute sind ziemlich gestresst in diesem Stadt, politisch, sozial, interreligiös. Es gibt sehr viel Hass in diesem Stadt.
Konflikt, ne?
Ja. Und von anderer Seite, diese Stadt hat unglaubliche metaphysische Energie. Sogar die Leute wie ich, und ich schlafe sehr gern sehr spät, ich brauche dort weniger Schlaf. Ich bin nicht die Einzige. Man braucht weniger Schlaf. Es hat irgendeine unbeschreibliche Energie, die Schönheit auch. Dieses Licht ist was ganz Besonderes. Also wenn man dort kommt, man wird in einem ein bisschen High-Zustand. Eine besondere Energie.
Felix Mendelssohn Bartholdy, das Oktett für 4 Violinen, 2 Violen und 2 Violoncelli, Es-Dur Opus 20. Daraus hörten wir den zweiten Satz Andante und den dritten Satz des Scherzo. Und das war eine Aufnahme vom Jerusalem International Chamber Music Festival 2009. Und es spielten 4 Geiger, Michaela Martin, Daishin Kashimoto, Sergei Pressler und Alina Ibrahimova. Dazu die beiden Pratscher, Gerard Cosset und Amichai Grosch. Und am Violoncello Franz Helmerson und Kirill Slotnikov. Frau Baschkirova, wir haben über Israel gesprochen, wir haben über Jerusalem gesprochen. Eine Stadt, die, wie Sie sagten, ja unglaublich sein muss, die aber auch eben dieses große Konfliktpotenzial bietet, diese großen Verwerfungen. Sie sind ja durch das Leben mit Daniel Barenboim und auch Ihre eigenen Aktivitäten immer wieder in gesellschaftlichen und politischen Verflechtungen in irgendeiner Form. Das heißt, Sie setzen entweder Maßstäbe oder Sie stoßen etwas an, wie das West-Eastern Divan Orchestra, also Auseinandersetzungen mit Themen, die man vielleicht sonst irgendwo unter dem Teppich lassen würde. Muss ein Musiker politisch sein oder darf ein Musiker politisch sein oder kann ein Musiker politisch sein? Also wie geht das mit der Musik und der Politik?
Ich glaube, muss nicht, darf und kann. Wenn ein Mensch etwas zu sagen hat politisch, dann muss er das sagen. Nicht, weil er Musiker ist, sondern weil er was zu sagen hat. Also wenn man einfach so von sich hin etwas spielt, dann nicht unbedingt. Aber wenn Aufmerksamkeit auf den Menschen schon da ist, ich glaube, das ist sehr wichtig. Das ist sehr wichtig, wenn die Themen sind wichtig, ob das Schriftsteller, Musiker oder Schauspieler oder egal, Regisseur oder Architekt, wenn sie politisch sind, dann müssen sie agieren.
Eine andere Sache ist natürlich, dass man auch dieses Persönliche, was man als Musiker ausleben kann, auf jeden Fall pflegt. Also das große Ganze und das Kleine. Und zu dem Kleinen gehört auch in Ihrem Fall ganz stark eine so prägende Vaterpersönlichkeit wie Ihr Vater, Dmitri Baschkirov. Es gibt, glaube ich, keine Biografie von irgendeinem Pianisten der letzten Jahre, der nicht in irgendeiner Weise entweder direkt durch Dmitri Baschkirov oder durch einen Schüler von Dmitri Baschkirov geprägt wurde. Ja. Das ist unglaublich. Ja. Das ist einer der ersten Namen, die ich so als junge Musikstudentin irgendwie immer wieder gelesen habe und gedacht, das muss irgendwie ein wichtiger Mann sein, dieser Baschkirov. Ja. Immer wieder sieht man ihn. Also er ist ein Pianistenmacher im besten Sinn.
Ja, er ist ein leidenschaftlicher Mensch. Unglaublich leidenschaftlicher Mensch. Und ich habe mit ihm gestern noch gesprochen, dass er hat gesagt, solange er ist jetzt 88, sagt er, solange ich Musik machen kann in irgendeiner Kapazität, und jetzt unterrichtet er noch, er spielt nicht mehr, dann lebe ich, dann kann mir nichts passieren. Also dann habe ich gesagt, dann musst du arbeiten, einfach weiterarbeiten.
Der hat ja auch schon ganz früh, ich habe mal ein bisschen so in seiner Biografie geschaut, mit Mitte 20 schon begonnen, glaube ich, sich
zu unterrichten. Ja, genau. Das war sehr interessant. Ich glaube, das was sehr ganz anderes bei ihm ist, weil er war sehr erfolgreich als Pianist und hat damals berühmte Konkurs Margaret Long in Paris gewonnen. Übrigens, mein Mann war da zum ersten Mal ihm begegnet, als er 13 Jahre alt war, in diesem Konzert von Finale von Margaret Long. Also er hat eine sehr große Karriere, hat überall in der Sowjetunion gespielt. Er war auch ein sehr schöner Mann. Er war wirklich ein Star, wie ein Popstar. Man hat ihn geliebt und alle Mädchen hatten sein Foto auf ihrem Nachttisch. Also es war, aber wirklich, er hat wunderschön gespielt. Er war ein Magier. Aber dann sein Lehrer, das war ein sehr, sehr großer Professor Goldenweiser, eine von größeren Schulen in Russland, er hat ihn gefragt, ob er sein Assistent sein will. Und er hat sofort zugesagt. Und nicht, weil es ihm etwas brachte, weil er hat in sich diese Liebe zum Unterrichten ganz früh entdeckt. Seitdem unterrichtet er. Ich glaube, er war 26 und hat angefangen zu unterrichten. Und das ist die größte Liebe seines Lebens geworden. Ich erinnere mich als Kind, als er von Unterricht nach Hause kam, er hatte keine Stimme am Ende, weil er hat so sich ausgegeben, dass es so intensiv, aber ich denke, entweder so oder gar nicht.
Sie kam dann als 15-jährige Tochter zu ihm.
Ja, das war ein Unfall sozusagen. Meine Lehrerin von der Schule, wo ich war, und sie war sehr gute Lehrerin, aber sie war krank und sie war früh pensioniert und ich war ohne Lehrer und ich hatte nur 2 Jahre in der Schule, bevor ich zum Tschaikowskis Konservatorium wechseln müsste. Und da war gerade diese Periode, wo ich alles anderes gemacht habe, außer üben. Und ich habe Theater, ich habe gemalt, ich habe viele Sachen gemacht. Und sie haben angefangen, mir einen Lehrer zu suchen. Und mein Vater gesagt, aber so wie du arbeitest, kein Mensch will mit dir etwas, also kein ernsthafter Professor wird dich nehmen. Und hat mir dann als gesagt, ja, ich würde dich nehmen, aber obwohl mit solchen Leuten wie du habe ich nichts zu tun. Ja, ich muss doch nicht jemand nehmen, der nicht arbeitet. Und dann, ich habe ihm gesagt, aber ich werde versuchen, wenn du mich nimmst. Und okay. Er hat gesagt, okay, 1 Jahr und du legst alles beiseite und wenn du in 1 Jahr Progress gemacht hast, wenn du besser geworden bist, dann nehme ich dich. Und dann habe ich angefangen zu arbeiten. Und es hat so viel Spaß gemacht.
Alexander Goldenweiser war ja selbst Schüler von Siloti. Also
ja, ist ja so auch ein Liszt, praktisch ein
Großschüler, Großenkel.
Großschüler von Liszt. Genau, richtig. Das ist eine unglaubliche Generation. Sie haben auch noch jemand, diese Glied von dieser Kette, die alles zu Liszt.
Ja, das ist interessant und vor allen Dingen, da sieht man natürlich auch, was er für eine Ausstrahlung hatte und eben weit über die europäischen Grenzen natürlich auch hinweg. Gerade die russische Schule ist ja sehr stark darauf aufgebaut. Also insofern wunderbar, dass es Ihrem Vater auch immer noch gut geht und dass er auch noch kräftig unterrichtet. Jetzt nicht mehr in Moskau, sondern schon länger in Madrid.
Ja,
ne?
Er ist in Madrid, ja. Ich glaube, am Anfang war er unser Heilbronn dort, also die 2. Dann kamen noch Cellisten dazu und dann und andere Instrumente und so. Die Kreise haben sich also, das ist jetzt das ist ein wunderbares, großes Gebäude. Das ist eine richtige, große Schule geworden.
Das war von Frédéric Chopin, der Walzer A-Moll, Opus 34, Nummer 2. Und am Klavier war Dmitri Baschkirov, der Vater meines heutigen Studiogastes in der Sendung SWR 2, zur Person Jelena Baschkirova. Frau Baschkirova, was sind Ihre nächsten Großprojekte, wollte ich Sie mal an der Stelle fragen. Jerusalem Chamber Festival ist die eine Geschichte, aber Sie machen sicher ja noch sehr viel anderes. Und ich wollte einfach mal so fragen, wo die große Perspektive fürs nächste Jahr beispielsweise hingeht.
Oh, ich versuche das auf vielen Spuren zu fahren. Also ich mache Konzerte mit Orchestern, ich mache in Jerusalem und in Berlin diese Festivals. Auch im Februar haben wir jetzt einen kleinen Wochenende auch in Jerusalem. Ich habe jetzt dann gespielt einen Zyklus von Dvorak, poetische Stimmungsbilder. Das ist sehr interessant. Ich spiele jetzt seit 1-2 Jahren diesen Zyklus. Kein Mensch kennt das. Und das zum ersten Mal, ich habe das auch, ehrlich zu sagen, bei mir zu Hause in einem Notenschrank entdeckt. Als ich habe etwas gesucht, etwas in dem Sinne, so wie diese Tschaikowski. Ja, und dann, ich habe diese Stücke rausgenommen, habe angefangen zu spielen und habe mich verliebt. Und so verliebt, dass ich wollte das nur immer wieder spielen. Also diese Aufnahme kommt, irgendwann muss ich sie hören. Dann spiele ich viel Solo, so ein reines Schumann-Programm, mein Lieblingskomponist. In verschiedenen Städten. Dann spiele ich wieder, was mich sehr freut, mit Anna Netrebko ein paar Konzerte. Wir haben schon mehrmals zusammengetan und jetzt wird so ein relativ neues Programm sein. Also ich bin sehr, sehr froh. Das ist so eine Sängerin, die so fantastisch ist, dass sie übrigens war diejenige, die mich wieder zum Tschaikowski gebracht hat. Das ist durch diese Liedbegleitung mit ihr. Ich habe Tschaikowski gemacht und dann wollte ich plötzlich Tschaikowski spielen. Deswegen Also mal sehen, was wir jetzt spielen.
Also das hört sich auch schon nach ziemlich ausgefüllter Zeit an. Sie haben ja auch Ihre Familie hier, glaube
ja,
ich.
Ja, alle sind
die
da.
Die Enkelkinder.
Enkelkinder, ja.
Mittlerweile. Wir haben
ein Fünfjährige und eine Dreijährige.
Die halten die Oma sich ja auch auf Trab.
Ein bisschen.
Genau. Viel Temperament in der Familie. Ja, das heißt, also schwungvoll geht es weiter. Und das ist das Stichwort Sphärenklänge. Ein Walzer von Josef Strauss. Und Sie haben sich das besonders gewünscht, weil das Neujahrskonzert Wien 1987, Wiener Philharmoniker, Herbert von Karajan.
Ich habe das nicht in Wien gehört, aber ich habe das am Fernsehen gesehen und diese Sphärenklänge, das war für mich eine große Überraschung. So ein schöner Walzer, dass ich das nicht gekonnt. Aber das war vielleicht einer der schönsten Konzerte, die ich je gesehen habe am Fernsehen.
Herbert von Karajan leitete die Wiener Philharmoniker in unserem letzten Stück dieser Sendung SWR 2 zur Person mit Jelena Baschkirova. Das waren die Sphärenklänge. Ein Walzer für Orchester Opus 235 von Josef Strauss. Und ich finde, ein schöneres Schlussstück für eine solche Sendung mit so viel Duft und Schwung sozusagen in den weiteren Sonntagnachmittag zu gehen, da denke ich, kann man sich gar nichts Besseres vorstellen. Frau Baschkirova, vielen herzlichen Dank, dass Sie uns Einblicke in Ihr Leben, in Ihre Biografie, in Ihre Persönlichkeit gegeben haben und dass Sie auch vor allen Dingen diese wunderbare Musikauswahl dabei hatten.
Danke Ihnen. Ich bin wirklich sehr glücklich, dass ich das machen durfte.
Vielen Dank. Und in SWR 2 geht es jetzt weiter mit den Nachrichten und danach mit dem Magazin Lesenswert. Ich wünsche Ihnen weiterhin einen schönen Sonntagnachmittag. Am Mikrofon war für Sie Sabine Fallenstein.